Gebt ihr mir die Predigtpräsentation? Ja, erster Johannesbrief. Wenn ich hier vorne stehe, weiß man, da kommt, ja. Wir gehen jetzt auf die Zielgerade. Wir sind im 5. Kapitel. Das ist das letzte Kapitel. Es sind noch 3 Predigten. Oder wie sagt man kurz vor Weihnachten, noch 3-mal schlafen? Dann hat man es durch. So ungefähr. Ja, Christen sind Sieger. Das soll heute unser Thema sein. Also wenn man zu den Siegern gehört, dann ist es doch schon auch ein schönes Gefühl, nicht? Ich selbst habe eher als Teenager Fußball gespielt. Und zu Hause in unserer Dorfmannschaft, in so einem kleinen Dorf hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen so, da war ich der Torhüter. Diesen viereckigen Kasten, ich habe ihn bewacht. In der Vereinsmannschaft, da war ich Verteidiger, also vor dem Torhüter. Habe geguckt, dass dem nichts passiert. Und eines Tages bei dem Spiel in der Vereinsmannschaft, da kam von so einem Rechtsaußen ein Ball ganz hoch rein in den Strafraum und ich bin hochgesprungen und habe den Ball mit beiden Händen gefangen. Ich hatte ihn fest. Ja! Ja gut, das Dumme war nur, ich war eben nicht der Torhüter. Ich war der Verteidiger. Das ist blöd. Ja, bis Ende vom Lied war, es gab 11 Meter für die anderen. Und wir haben das Spiel verloren. Ein schlimmes Gefühl, ich kann es euch sagen. Ich erinnere mich nicht viel aus meiner Jugend, aber ihr merkt, das war traumatisch, ne? Ein ganz anderes Gefühl war da, so als in meiner Kinderzeit waren wir in so einem Sommerlager mit unserer Jungschargruppe. Das sind so die 9- bis 13-Jährigen. Und da zogen sich so durch diese 10 Tage hindurch verschiedene Spiele, Wettbewerbe, alles rund um das Thema die geistliche Waffenrüstung. Also da gab es einen Hindernislauf, da gab es ein Wagenrennen und ach ja, was alles, Mutproben und so weiter. Und am Ende der Woche, da hatten unsere Leiter so eine Art Treppchen aufgebaut, so wie man es bei Sportwettkämpfen auch hat. Und ich wurde dann aufgerufen als Letzter. Naja, wer kommt als Letzter aufs Treppchen? Der Sieger des Wettkampfes. Der Allererste. Wow. Das war ein ganz anderes Gefühl. Das war das Gefühl des Sieges. Ich hatte gewonnen. Vor den Augen aller wurde ich geehrt. Jetzt ist interessant für mich, wenn ich in die Bibel schaue, dass zum Beispiel der Apostel Paulus genau dieses Bild vom Wettkampf verwendet, um unser Leben im Glauben zu beschreiben. Ein Leben, das geprägt ist vom Laufen, vom Kämpfen, vom Siegen. Ich lese uns dazu mal 3 Bibelstellen aus dem Brief des Apostels Paulus vor. Über dieses Thema. 1. Korinther 9. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Oder 1. Timotheus 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Oder in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also in diesen Worten von Paulus, da leuchten 2 Dinge auf, die für unser Leben als Nachfolger Jesu einfach wichtig sind, dies ausmachen. Zunächst einmal, ja, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, den wir zu kämpfen haben. Jeder von uns weiß, das Leben ist kein Spiel. Ganz bestimmt nicht. Erst recht das geistliche Leben nicht. Unser Glaube an Jesus Christus als unseren Erlöser, er will gelebt sein und er will auch in gewisser Weise verteidigt sein. Aber dann gilt auch das Zweite. Ja, die Krone des Sieges liegt bereit. Das gilt eben auch. Das ewige Leben ist uns gewiss. Wir mögen vielleicht als Letzte aufgerufen werden, aber nur dazu, um auf dem Siegertreppchen ganz oben zu stehen. Das ist das Gefühl des Sieges, das uns Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung möglich gemacht hat. Und dieses Bild, das der Paulus da geprägt hat oder gemalt hat, das möchte ich jetzt um ein paar Nuancen erweitern. Und dazu lesen wir gemeinsam diesen Text aus dem ersten Johannesbrief unter dem Thema Christen sind Sieger. Ich lese uns die ersten 5 Verse aus dem 5. Kapitel. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Also es geht um einen Sieg, der die Welt überwunden hat. Das erinnert mich an die Worte, die Jesus einmal gesagt hat: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und damit wird unmissverständlich deutlich gemacht, wem wir diesen Sieg zu verdanken haben. Jesus Christus ganz allein. Also wenn wir bei diesem Bild von den Wettkämpfen bleiben wollen, dann könnte man sagen, Jesus Christus ist der Trainer und er ist der Manager und er ist der Spielführer. Und wenn wir jetzt noch an Johannes 14, 9 denken, dann sehen wir, der ist auch noch Vorstand im Verein. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also damit hat letztlich Gott diesen Sieg ermöglicht. Ist schon grandios. Und das ist kein Sieg, den man uns wieder nehmen kann, so wie es im Sport der Fall sein kann. Zum Beispiel, also ich denke da an die Doping-Affäre, wem der Name Lance Armstrong was sagt. Das ist ein berühmter Radrennfahrer, der hat von 1999 bis 2005 7 Tour de France-Siege in Folge, das ist dieses dreiwöchige Radrennen, gewonnen. Aber eben nur, weil er Dopingmittel verwendet hatte und damit alle anderen um den Sieg betrogen hat. Diese Siege wurden ihm alle wieder aberkannt. Alle. Weil sie illegal waren. Das kann uns mit dem Sieg, mit Jesus niemals passieren. Niemals. Auch wenn manche sagen, also die Nachfolger Jesu, die sind ja irgendwie gedopt, ne? Trotzdem nicht. Ja? Auch wenn sie sagen, das mit Tod und Auferstehung Jesu, ach, das ist alles Geschichte, es ist erfunden. Nein. In fast 2000 Jahren Kirchengeschichte ist es nicht gelungen, diesen Sieg ungültig zu machen. Er gilt. Es gibt keinen Zweifel. Christen sind Sieger, weil Jesus gesiegt hat. Also das müssen wir gar nicht mehr so vertiefen. Aber ich möchte gern darüber reden, was diesen Sieg ausmacht. Welchen Anteil wir als Christen am Sieg Jesu haben. In unserem Text im 1. Johannesbrief, da habe ich 3 Beschreibungen gefunden, die ich als Anteilnahme eines Christen am Sieg Jesu bezeichnen möchte. Das erste ist, wer glaubt, der siegt. Am Ende. Wer glaubt, der liebt. So fing es an. Stimmt. Wer liebt, der gehorcht. Wer gehorcht, der siegt. So schließt sich der Kreis. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Wer glaubt, der liebt. Wer glaubt, dass Jesus Christus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Also Johannes will sagen, wer glaubt, der liebt. Und zwar nicht nur Gott selbst, den Vater im Himmel, sondern auch alle die, die aus Gott geboren sind. Also auch die Nachfolger Jesu. Da fing bei manchen schon die Herausforderung an. Ja? Wenn man sich überlegt, guck mal nach links und nach rechts. Oh oh. Wenn ich da so sehe, wer mit mir in der Gemeinde alles so zusammen ist und da soll ich lieben. Also spannend finde ich ja in diesem Zusammenhang, dass Johannes uns in diesem Text gar nicht auffordert zu lieben. Er sagt nicht, du musst lieben. Er stellt die Aussage einfach so in den Raum. Einfach so. Wie selbstverständlich. Wer glaubt, der liebt. Ist für ihn klar. Warum? Weil er weiß, was Glaube an Jesus bedeutet. In Hebräer 11, Vers 1 heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Viele Menschen in dieser Welt, die leben so zwischen Hoffen und Bangen. Ja? Hoffentlich reicht mein Geld, hoffentlich bleibe ich gesund, hoffentlich halte ich meinen Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Das ist jedoch völlig anders, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dann lebst du nicht zwischen Hoffen und Bangen, sondern mit einem Glauben, der eine feste Zuversicht ist und der keinen Zweifel zulässt, auch wenn du vieles noch nicht sehen kannst. Das ist unser Glaube. Und worauf gründet sich diese Gewissheit? Auf die Zusagen Gottes in seinem Wort. Ich lese uns mal vier dieser Zusagen vor. Die kommen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament der Bibel vor. Also nicht, dass jemand sagt, komm, du hast nur Altes Testament oder du hast nur Neues Testament. Ich mix das mal ein bisschen. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb, also der Feind, Satan, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Echt jetzt? Ja? Echt jetzt? Psalm 34, 11. Die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wow. Ist ja nicht bloß so dahin geredet. Steht Gott dahinter. Ich sag's auch nur, weil es Gott sagt, ja, nicht weil ich das irgendwie bewirken könnte oder so, ne? Oder Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, also nicht alle gut und zum Besten sind, sondern zum Besten dienen am Ende des Tages, ja? Oder Psalm 23, 1. Der Herr ist mein Hirte. Ab und zu mal bekomme ich was von ihm. Danke, Klaus. Mir wird nichts mangeln. Puh. Also, wenn ich solche Worte höre, dann wird mir ganz warm ums Herz. Wenn ich solche wunderbaren Zusagen Gottes höre, dann verändert sich in mir wirklich etwas. Ich denke da zum Beispiel zurück an die Zeit nach 2014, wo ich arbeitslos geworden bin. Danach bekam ich keine Stelle mehr. Bis heute. Da waren es solche Worte, die mich durchgetragen haben. Wisst ihr, es gab ja Zeiten in meinem Leben, da habe ich fast schon geträumt, arbeitslos zu sein. So am Anfang vom Arbeitsprozess denkt man, ach ja, da bekommt man vom Arbeitsamt Geld überwiesen, das ist doch so schön. Und man hat die ganze Zeit Urlaub, ne? Oh, ist das herrlich. So angenehm. Ja, Pustekuchen. Wenn du da mal drin bist. Puh. Ja, natürlich, ja, ich bekam von der Agentur für Arbeit Geld überwiesen, aber eben viel weniger, als ich vorher verdient hatte. Das heißt, es reicht dann plötzlich hinten und vorne nicht mehr. Das ist so. Da ist nicht die Agentur für Arbeit schuld. Ja, ich hatte die ganze Zeit frei, aber wer will das schon? Da fällt dir mit der Zeit die Decke auf den Kopf. Und wenn du bei Bewerbungen immer nur Absagen bekommst, dann erhöht das nicht unbedingt so dein Selbstwertgefühl. Und dahinein sagte Jesus dann zu mir, Hans-Werner, ich werde dafür sorgen. Ich werde sorgen, dass all diese Umstände sich so für dich erweisen, dass sie am letzten Endes nützlich sind für dein Leben. Ich bin der gute Hirte, ich werde das an dir an nichts mangeln lassen. Das war so richtig Öl, das ist mir mächtig, mächtig runtergelaufen an mir selber, das war richtig toll, das hat meinem Herzen Frieden gegeben. Ich hatte keine einzige schlaflose Nacht, obwohl wir existenziell aufs Höchste bedroht waren, immer wieder. Private Insolvenz, es hing so über uns wie so das Schwert des Damokles in der griechischen Sage. Aber Jesus schenkte Zuversicht an sein Wort. Und deshalb sage ich das auch nicht nur so dahin, was ich heute sage. Das habe ich erlebt. Da darf man Worte wie Garantie in den Mund nehmen, ja, das darf man. Eine Sache ohne jeglichen Zweifel. Und das gilt auch dann, wenn auch in mir in dieser Zeit immer wieder mal der Zweifel hochgekrochen kam. Das ist doch klar. Wenn mein Herz manchmal unruhig wurde, wenn die Zukunftsangst, manchmal so richtige Panikattacken so in mir hochgekommen sind, klar. Letzten Endes hat der Glaube immer wieder gesiegt. Weil der Glaube nicht nur eine Art und Weise ist, wie wir denken können halt. Denk so oder so. Nein, sondern weil dieser Glaube sich an einer Person festmacht. Und diese Person ist über jeden Zweifel erhaben, Jesus Christus. Und deshalb schreibt Johannes hier, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, wer das glaubt, der Gesalbte Gottes, der Messias Gottes, der von Gott eingesetzte König zur Rettung der Menschheit, wer daran keinen Zweifel hegt und nichts von der allumfassenden Sendung, von dem Absolutheitsanspruch Jesu leugnet, der ist aus Gott geboren. Darum ist meine erste Frage an jemanden, wenn er zum Glauben kommt, wer ist Gott für dich? Wenn du diese Frage nicht beantwortet hast, wer ist Gott für dich, scheitert alles andere, das darauf folgt. Wer ist sein Wort? Was ist sein Wort für dich? Dein Wort irgendwie was ist, scheitert das alles, was ich heute sage. Alles. Und daraus folgt für Johannes dieses Verhalten, das für ihn so selbstverständlich ist. Wer glaubt, der liebt jeden anderen aus der Familie Gottes auch. Wie ist denn das bei einer irdischen Familie? Haben wir uns da alle nicht wirklich lieb? Also wenn die Familie intakt ist, schon. Glaube ich schon. Und doch hat der ein oder andere sich mal mit dem einen oder anderen in der Wolle. Ist doch ganz klar. Also ich denke da zum Beispiel an ein Erlebnis mit unseren Kindern. Ich habe das selber auch so erlebt. Wie so eine Generationenetappe, die man so mal so durchmacht, ja. Da gibt's so eine Verbindungstüre, gab's so in unserer Wohnung zwischen zwei Räumen. Die hatte eine richtig große Glasscheibe in drin. Und eines Tages, da sind sich zwei unserer Kinder nicht so richtig grün gewesen. Dabei wurden Worte gewechselt, die man am besten zensiert. Und es wurden gewisse Zärtlichkeiten ausgetauscht, die dann schließlich dazu führten, dass einer rücklings durch die Tür, durch das Glas gebrettert ist. Der andere war eben stärker. Und der Geldbeutel des Papas hoffentlich dick genug. Normalerweise müsste man denken, Mann, so ein Kampf, der richtet einen Schaden an in dieser Beziehung, das ist in aller Ewigkeit. Ja, und dann kommst du zwei Stunden später ins Kinderzimmer und die beiden sitzen traut und eins versammelt und spielen miteinander. Als wäre nichts gewesen. Sie lieben sich eben. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Ja? Vielleicht hat der Apostel Johannes so ein Bild vor Augen gehabt oder so ein ähnliches, als er an dieser Stelle über die Familie Gottes schrieb. Der Volksmund sagt ja schon, dort wo Menschen sind, da menschelt's. Will sagen, wo Menschen sind, da kommen sie nicht immer gut miteinander aus. Dass das so ist, entnehme ich zum Beispiel der Aussage von Paulus, die hat dann die Christen in Rom geschrieben, in Römer 12, ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Also das klingt für mich nicht nach Friede, Freude, Eierkuchen in jeder Lebenslage, aber es zeigt ein Ziel an, Frieden haben mit den Menschen. Und wie kann der zustande kommen? Wie können wir diese selbstverständliche Liebe leben, von der Johannes hier spricht? Die Grundlage dafür lesen wir in 1. Johannes 4, 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Sag immer so schön, der hat angefangen. Ja? Gott hat angefangen, uns zu lieben. Und ich finde es spannend, dass hier in diesem 1. Johannes 4, 19 jedes Mal für Liebe das Wort Agape steht. Lasst uns lieben, Agape, wie? Denn er hat uns zuerst geliebt, Agape. Also diese von Gott inspirierte Liebe, die wir nicht zustande bringen können, diese Liebe, von der ist hier die Rede. Wenn wir versuchen müssten, jedes Mitglied aus der Familie Gottes zu lieben, dann könnten wir nur noch die Backen aufpusten. Puh. Das ist eine unmögliche Aufgabe für uns. Mission impossible. Aber wir wurden zuerst geliebt, liebe Leute, das ist wichtig. Wir wurden zuerst geliebt. Oder sag mal zu dir selber, ich wurde zuerst geliebt. Ja? Da darf man jetzt mal kurz mal egoistisch sein. Ja? Ich wurde zuerst geliebt. Das ist wichtig. Wenn du also mal nicht lieben kannst, dann liegt es nicht daran, dass du nicht zur Liebe fähig wärst. Das ist völliger Unsinn. Das würde ja zu führen, ja, du müsstest dich noch mehr anstrengen und dein Liebes Muskel würde sich noch mehr verkrampfen und das würde alles zu nichts führen. Nein, wenn du andere Menschen nicht lieben kannst, dann liegt es vielleicht daran, dass du noch nicht realisiert hast, wie sehr du geliebt bist. Könnte ja sein. Jesus hat mal gesagt, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Vielleicht bist dir noch nicht bewusst, wie viel dir vergeben worden ist. Kann ja sein. Gott hat seine Liebe zu uns in unnachahmlicher Weise gezeigt, indem er seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Jesus selbst hat seine einmalig große Liebe zu uns gezeigt, indem er sich nicht zu schade war, vom Himmel auf die Erde zu kommen. Indem er seinen Leib den Schlechtern hingehalten hat, sein Blut vergossen hat. Das ist unglaublich grandios, Leute. Und diese unglaubliche und unnachahmliche Liebe Jesu, die gilt jetzt jedem Einzelnen von uns. Du bist von Gott geliebt, du bist von Gott geliebt. Du hast sein Wohlgefallen. So wie es Jesus mal gehört hat zu Beginn seines Dienstes vom Vater, Markus 1 kann man das nachlesen, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was hatte Jesus bis dahin schon getan? Nix. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Wenn es nicht so wäre, hätte Jesus sich nicht geopfert. Wenn es nicht so wäre, dann hätte er dich einfach links liegen lassen. Du wärst heute nicht hier und könntest das hören. Glaube es. Du bist uneingeschränkt geliebt. Glaube es. Und wenn es dir mal wieder schwerfällt, die Menschen in der Familie Gottes zu lieben oder auch gern zu haben, so nach dem Motto, die können mich schon gern haben, aber ich sie, wenn das mal irgendwie so aufkommt, man muss ja nicht jedem gleich um den Hals fallen, also darum geht's ja auch nicht. Ja. Aber wenn das so einander achten, so einander respektieren, das wäre ja schon wichtig, ja, einander ehren. Wenn dir das mal wieder schwerfällt, meditiere über diese Liebe Jesu. Und ich denke, das wird zu geeignet sein, dein Herz so zu erweichen, dass du dich von Gott inspirieren lassen kannst, andere zu lieben. Denn wer glaubt, der liebt. Wer liebt, der gehorcht. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Von dem österreichischen Religionsphilosoph Martin Buber, da stammt dieser Satz: Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung. Daran muss ich denken, wenn ich hier lese, daran erkennen wir. Dieses Erkennen, griechisch Genosko, das können wir nicht leben, ohne eine Beziehung zu dem zu haben, was wir gerade erkennen. Wir lieben Gott, das geht nicht ohne Erkennen Gottes, ohne Beziehung zu Gott. Du hältst die Gebote, das geht nicht ohne Begegnung mit dem Wort Gottes und dem, der diese Worte verfasst hat. Ohne diese Voraussetzung ist es nicht möglich, als Nachfolger Jesu in dieser Welt zu leben. Mir hat man in der Jugend als Christ oder in meinen jungen ersten Jahren als Christ versucht beizubringen, Hans-Werner, das geht auch anders. Damals habe ich in ganz vielen Bibelarbeiten und Predigten gehört, dass man an Jesus Christus glauben muss. Okay, so weit, so gut. Dass man in der Bibel lesen soll. Okay, völlig in Ordnung. Und dass man nur befolgen müsste, was in der Bibel geschrieben steht, um in den Himmel zu kommen. Ab da wurde es problematisch. Und vielleicht beschleicht von manchen von euch auch so irgendwie so ein mulmiges Gefühl, wenn ihr hier gesagt bekommt, es soll leicht sein, Gottes Gebote zu halten, weil sie ja gar nicht schwer seien. Und dann schaust du auf deine eigenen Erfahrungen mit den Geboten Gottes und mit dem Einhalten und stellst fest, das genaue Gegenteil ist manchmal so der Fall. Ne? Für mich war es immer ein Kampf, die Gebote Gottes einzuhalten, den Gesetzen des Lebens als Nachfolger Jesu zu folgen. Aber genau da ist auch der Knackpunkt in meinem Leben gewesen, der eines Tages zur Wende geführt hat. Ich hatte bis zu einem bestimmten Punkt oder war nur den Gesetzen des Lebens als Christ nachgefolgt. Wenn aber Martin Buber recht hat, dass alles Wirkliche im Leben Begegnung ist, dann passierte genau hier der Fehler. Ich war zwei Gesetzestafeln und ganz vielen Vorschriften nachgefolgt, aber ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben, zu dem, der gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es braucht eine Beziehung zu Jesus, ohne ihn bringe ich nichts auf die Reihe. Wenn ich aber in einer engen Beziehung mit Jesus lebe, dann kann es leicht sein, seine Gebote einzuhalten. Denn er hat gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also die Gebote Gottes, die gibt's schon noch, ja? Aber wisst ihr, und darum sind wir als Nachfolger Jesu auch die Sieger, weil wir es mit Jesus zu tun haben, der schon alles erfüllt hat, was wir jemals als Aufgaben bekommen könnten. Ist das nicht herrlich? Also ich finde das alles sehr entspannt. Wenn ich an meine Zeit vor dieser Erkenntnis denke, dann wird es mir das ganz anders. Denn jedes Mal, wenn von Geboten, von Gesetzen Gottes die Rede war, da habe ich so den Genick eingezogen, ganz automatisch. Es ging irgendwie so und gewusst, oh Mann, die einzuhalten, das schaffst du nie. Und dann gibt's noch so Leute wie diesen Johannes, die sagen dann auch noch, ja, das Einhalten von Geboten ist verbunden mit der Liebe zu Gott. Wie soll ich jemals meine Liebe zu Gott zeigen können, wenn ich jedes Mal an den Geboten Gottes scheitere? Ja, und wenn ich ehrlich bin, im Grunde habe ich sie auch gar nicht gemocht. Liebe deinen Vater und deine Mutter. Also wir haben immer nach dem Motto gehandelt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wenn sie dich schlagen, sollst du dich wehren. Ja, also so ähnlich, ja, so war das eher. Schau eine andere Frau nicht so genau an, sonst musst du ein Auge rausreißen. Also so viele Augen habe ich gar nicht. Liebe deine Feinde, die auch noch. Halte nicht nur die linke, sondern auch die rechte Wange hin. Da hast du ein vollgeschwollenes Gesicht, ne? Sei großzügig, gib deinen Zehnten, hüte dich vor Fressattacken. Mach das mal, wenn du das Essen so lieb hast, ja? Lass keine Abhängigkeiten von Süchten und so weiter und so weiter, ja? Und dann lese ich in Johannes hier, wer liebt, der gehorcht. Das heißt doch im Umkehrschluss, wer nicht gehorcht, der liebt auch nicht. Puh. Und schon stand ich da mit nassen Socken. Keine Chance auf Liebe. Weder zu Gott noch zu den Menschen, weil ich es nicht aus eigener Kraft geschafft habe, die Gebote Gottes zu halten. Was mir fehlte, ist dieses übernatürliche Erkennen. Ginosko. Und das geht in genau die gleiche Richtung wie bei Liebe zu anderen Menschen, von der ich eben gesprochen habe. Ich kann weder die Gebote Gottes halten, noch andere Menschen lieben, solange mein Herz nicht verstanden hat, ich bin von Gott geliebt, heiß und innig. Geht es nicht? Und deshalb baut die Anteilnahme am Sieg Jesu auch aufeinander auf. Wer glaubt, der liebt. Wer sich darüber im Klaren ist, was Jesus für ihn getan hat und welche wunderbaren Beziehungen er zu Jesus lebt, der liebt Gott und andere Menschen. Wer glaubt, der liebt. Und wer so liebt, der kann auch gehorchen. Und das Letzte, wer gehorcht, der siegt. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich versuche mal, euer Sprachgefühl ein bisschen herauszufordern, indem ich den ersten Satzteil auf zwei verschiedene Weisen... Oh, jetzt ist es aus. War ich das? Echt? Kann doch nicht wahr sein. Wo war ich? Ja, okay. Das Erste, denn alle, die von Gott geboren sind, überwinden die Welt. Und das Zweite, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Was regt sich da in euch? Also ihr braucht nicht antworten, einfach nur fühlen. Was regt sich da in dir? Es ist so eine leichte, aber alles entscheidende Akzentverschiebung. Manche sagen, das ist Wortglauberei und so. Ich finde es gar nicht so unwichtig, denn wenn alle, die von Gott geboren sind, diese Welt überwinden könnten, dann bist wieder nur du gefragt. Alle die, alle Menschen, alle die müssen überwinden. Aber darum kann es nicht gehen, was ich ja schon hinlänglich beleuchtet habe. Wir Menschen bringen ohne Jesus nichts wirklich Nachhaltiges zustande. Das hat die Weltgeschichte, das hat die Kirchengeschichte zu Genüge bewiesen. Und darum heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, weil es um Gott geht. Es geht um ihn, der dahinter steht. Und das schließt sich nahtlos an das an, was ich vorhin zitiert habe. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, nicht du. Ja? Ich, sagt Jesus, habe die Welt überwunden. Er hat es zu den Menschen gesagt, die eher Angst haben, als von sich aus überwinden zu können. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, wir haben richtig gehört, unser Glaube. Weder sind es wir selbst, die etwas für den Sieg tun können. Aber ich kann doch glauben, sagst du vielleicht, ne? Kannst du wirklich, frage ich mal zurück. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Glaube ist nicht die Voraussetzung für den Sieg eines Christen. Als könnten wir mit Glauben irgendwas bewirken, aber Glauben ist das Mittel für diesen Sieg, der die Welt überwunden hat. Beziehungsweise, ja, die Welt schon überwunden hat. Das ist erledigt. Ich nenne uns mal ein Beispiel. Wieder aus dieser Zeit von damals. Es war im März 2015, gegen Ende meiner offiziellen Arbeitslosigkeit. Angelika und ich, wir wussten, bis zum Mai 2015 bekommen wir noch Geld von der Agentur für Arbeit. Danach ist es vorbei mit den Zahlungen. Und wir wussten auch, dass wir in dieser Zeit keinerlei Signale von Gott hatten, etwas Neues in Sachen Bewerbung oder Stellensuche zu unternehmen. Vielleicht könnt ihr vorstellen, wie uns zumute war. Ja? Das Heer an externen Beratern, die uns dazu aufgefordert haben, etwas zu tun, das wollte nicht kleiner werden, das ist klar. Es war menschlich gesehen, das muss ich zugeben, auch dumm. Dumm, was wir getan hatten, ja, menschlich gesehen, einfach nur auf Gott zu warten. Die Frage ist jetzt, kann man auf Gott zu lange warten? Kann man das? Übrigens aus dem zweiten Teil der Narnia-Filme. Da ist es mir bewusst geworden, wo die gesagt haben, wir haben lange genug auf Gott gewartet. Kann man lange genug auf Gott warten? Kann auch aus dem Film was lernen. Wir hatten beschlossen, uns erst dann zu bewegen, wenn sich auch Gott bewegen würde. Wie damals beim Volk Israel in der Wüste. Wisst, wenn sich die Wolkensäule oder die Feuersäule gehoben hat, Gott sich bewegt, dann ist das Volk Israel gegangen an den nächsten Punkt. Menschen sagen, tu etwas. Du musst etwas unternehmen, auf jeden Fall. Du kannst ja nicht tatenlos zusehen. Guck, ich habe da eine Stelle für dich und mach dieses und jenes und ja, komm. Und der Glaube, der die Welt überwunden hat, der sagt, du musst warten, bis du ein Signal von Gott erhältst, um in die Richtung zu gehen, in die Gott dich bringen möchte. Das dürfen wir natürlich jetzt nicht falsch verstehen. Damit rede ich nicht der Faulheit das Wort. Ja. Und ich sage auch nicht, dass man tatenlos rumstehen müsste, nur weil man eben auf Gott warten muss und an Jesus Christus glaubt und dann liegt morgens der neue Arbeitsvertrag auf dem Küchentisch und so. Nein, das sage ich damit nicht. Aber ich sage, dass die Menschen nicht immer recht haben, wenn sie sich dich dazu auffordern, einfach nur etwas zu tun, ohne die Gewissheit zu haben, dass Gott auch dahinter steht. Und uns hat dieser Glaube schließlich in die Selbstständigkeit geführt, das war HBZ Ministries, das ist ein Coaching-Dienst gewesen, zwischen 2015 und 2020 war das. Und auch wenn es ihn nicht mehr gibt, diesen Dienst, sind wir von Gott bis heute sehr gut versorgt worden. Was Gott in Zukunft vorhat, das ist noch ein grandioses Geheimnis, aber wir werden uns immer nur in die Richtung bewegen, in die Gott uns führt. Und jetzt seid ihr dran. Jeder von euch kann sich jetzt überlegen, was bedeutet für mich persönlich der Glaube, der die Welt überwunden hat? Was bedeutet es für mich? Wenn du das tust, wirst du in deinen Gedanken ziemlich spannende Momente erleben, denke ich. Und wenn du dann danach tust, was dir dabei deutlich wird, werden sie vielleicht noch spannender werden. Also bei uns war das so. Wie auch immer es werden wird, vergiss nie. Vergiss nie, dass du als Nachfolger immer in der Erkenntnis leben kannst, dass du zu jeder Zeit im Sieg deines Herrn Jesus Christus leben kannst, weil er dich unendlich liebt. Denn wer glaubt, der liebt. Wer liebt, der gehorcht. Und wer gehorcht, der siegt. Denn unser Glaube Aus der Beziehung zu Jesus Christus, der dich unendlich liebt, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.